Herzlich willkommen bei Dental Spirits, dem Podcast für alle, die sich für gesundes Praxiswachstum interessieren. Dieser Podcast bietet dir Inspiration und ganz konkrete Tipps für die komplexen Herausforderungen der wachsenden Zahnarztpraxis.
Mein Name ist Maike Klaptor und heute begrüße ich niemand Geringeren als Christian Brendel. Herzlich willkommen, lieber Christian. Ich bin so happy, dass du bei uns bist.
Hallo, liebe Maike, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich
ja.
auch.
Ja, Christian Brendel, die meisten von euch werden ihn kennen. Zahlenexperte, wunderbarer Mensch und mit verschiedenen wirtschaftlichen Aktivitäten in unserer Branche tätig. Ja, da steigen wir auch direkt mal ein, lieber Christian, mit Solvi und Pepito. Seid ihr dynamischer Markt, seid auch die Experten hinter Dumsoft Control. Kommen wir gleich noch hin, was ihr da so macht. Aber jetzt erstmal, meines Wissens warst du mal Investmentbanker. Wie kommt man denn als Investmentbanker und landet dann in einer Zahnarztpraxis?
Ja, das ist richtig. Also eigentlich wollte ich ja nie Investmentbanker werden, aber das war tatsächlich so, dass ich habe BWL studiert, bin Diplomkaufmann, der letzte Jahrgang sozusagen an meiner Uni. Und mein Vater ist Zahnarzt, also ich habe quasi seit über 40 Jahren das Thema Zahnarztpraxis einfach war immer präsent, ne? Am Essenstisch, auf dem Weg in den Urlaub, auf der Skipiste. Und ich komme auch aus einem selbstständigen Haushalt. Also eigentlich die Großeltern, meine Mutter, mein Vater, die waren eigentlich alle selbstständig. Von daher war das schon immer klar, Selbstständigkeit ist das Ding. Zahnarzt ist nicht mein Ding, das war auch früh klar. Und dann hat es mich nach dem BWL-Studium einfach ja, in einen großen Konzern getrieben. Das ist eine gute Zeit, wo man recht viel lernt. Professionelles Arbeiten, Disziplin, Attention to Detail, viel Handwerkszeug, viele Tools, Umgang mit anderen Menschen, anderen Hintergründen. Und da habe ich dann die Bestätigung bekommen, dass ich das wirklich nicht wollte. Und dann habe ich nach ein paar Jahren, nach 8, 9 Jahren oder so, habe ich dann die Chance genutzt und habe dann tatsächlich die Selbstständigkeit gewählt.
Ja, das hört sich total spannend an. Wir werden heute intensiv über Gehälter reden und da bist du ja auch zusammen mit Partnern aufgetreten. Kommen wir gleich mit spannenden Gehaltsstudien und so weiter. Jedenfalls zunächst mal, ja, Solvi, Pepito, was ist so euer Unternehmenszweck so in ein paar ganz knackigen Sätzen? So auf welche zentrale Frage sind Solvi und Pepito die Antwort oder wie kannst du das so umschreiben?
Ja, also ich glaube, unser Zweck ist eigentlich, dass wir Freiheit ermöglichen wollen. Also wir wollen das für uns und für unsere Kunden. Uns geht es eigentlich immer darum, dass wir freie Unternehmer sind und dass unsere Kunden vor allen Dingen freie Unternehmer sind. Jeder Zahnarzt, der sich selbstständig macht in der Niederlassung, ist Unternehmer. Ja, wir werden bestimmt auch darüber sprechen, dass eine Praxis kein normales Unternehmen ist, aber am Ende musst du mit relativ großen Geldbeträgen gut wirtschaften. Und wir sehen, dass die Zahnärzte immer weiter in der freien Marktwirtschaft ankommen, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Und das bedeutet, dass man Praxis sehr gut gestalten kann, viel besser als vor 30, vor 40 Jahren, vielleicht auch gestalten muss oder sollte ein Stück weit. Und wir beobachten einfach, dass es da am Markt softwareseitig Lücken gibt. Ja, also gerade wenn man an die PVS denkt, ohne da jetzt negativ sprechen zu wollen, aber da sind die Themen Controlling, was man eigentlich in jeder Unternehmenssoftware hat, Finanzen, Personal, die sind da, würde ich sagen, tendenziell unterausgeprägt. Und das Thema Personal ist natürlich das super Thema in allen Praxen schon seit vielen Jahren. Und am Ende muss es wirtschaftlich eben auch laufen. Und deswegen haben wir da Softwarelösungen um unsere Beratung, um unsere Fortbildung drumherum flankiert. Und es geht immer darum, auf einen Punkt gebracht, wirklich, dass wir Praxen in die Möglichkeit versetzen, gut zu wirtschaften, damit genug finanzielle Mittel da sind, um die Mitarbeitenden gut zu bezahlen, um selbst als Inhaber das Geld rauszukriegen, was man braucht, um Tilgung zu leisten, damit der Einsatz sich lohnt, das Risiko sich lohnt, damit sich das gut anfühlt für das ganze Rad, das man da dreht. Das ist ja nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Und was ich daran schön finde, dass man als letzten Punkt auch sagen kann, wenn die Praxis erfolgreich ist, gerade dann muss sie den Patienten nicht als eine Geldquelle betrachten, sondern kann ihn medizinisch betrachten, also ethisch, moralisch, einfach das machen, was beim Patienten nötig ist und ihm das anbieten, was er vielleicht möchte, aber auch nicht mehr und nicht weniger.
Ja. Und da bietet ihr mit beiden Softwarelösungen dann Solvi und Pepito die entsprechende Unterstützung.
Genau.
Wunderbar. So, jetzt steht über unserem Podcast so eine schöne Überschrift und die hat was mit Gehältern in der Zahnarztpraxis zu tun und deswegen nehmen wir jetzt mal direkt auch die Gehälter ins Visier. Ihr habt ja, du zusammen mit Partnern, die dentale Gehaltsstudie durchgeführt und so vor, meine ich, rund anderthalb Jahren waren die Datenerhebungen, du nix, ja. Und dann wurden die Datensammlungen ja ausgewertet und es gab zwei Veröffentlichungen, glaube ich. Einmal, genau, angestellte Zahnärzte und einmal dann nicht zahnärztliches Personal. Zunächst mal, was hat euch bewogen, die Gehaltsstudie durchzuführen? Oder was ist auch insbesondere jetzt mal aus deiner Perspektive? Warum hast du da mitgewirkt? Ich meine, das ist ja auch schon ein fettes Ding und da sind ja auch viele Ressourcen sicherlich drin gewesen.
Ja, total. Also uns geht es immer sehr stark um das Thema Transparenz. Wir finden, dass eigentlich Erkenntnis immer irgendwie erstmal gut ist. Ja? Und man hat, finde ich, bei keinem Thema oder bei wenig Themen so viel Intransparenz und so viel Unschärfe und so viel Hörensagen wie beim Thema Geld in Deutschland und beim Thema Gehalt. Da spricht man irgendwie nicht drüber. Das ist der eine Aspekt, der mich da immer dran interessiert. Ich will immer Dinge verstehen oder wir wollen Dinge verstehen und dann können wir sie unseren Kunden erklären. Ja? Und das andere ist, dass es natürlich in den letzten Jahren einen massiven Druck gab, das weißt du, das wissen glaube ich auch alle Zuhörer oder haben es am eigenen Leibe gespürt, dass die Gehälter also sehr, sehr schnell steigen und wir traditionell natürlich schon, glaube ich, auch aus einer Zeit kommen, wo Gehälter in Zahnarztpraxen für nicht zahnmedizinisches, also nicht zahnärztliches Personal, denke ich, kann man sagen, eher niedrig waren, eher schlecht waren.
Fall.
Eher,
das ja, war ja so, ne? Das lass uns gleich auf jeden Fall auch nochmal genau in der gesamten Wirkungsbreite vertiefen. Das, genau.
Genau, und da war so der Antrieb zu sagen, Mensch, darüber beschweren, dass es da Dynamiken gibt und so, das bringt nichts. Und auf Tarifverträge beschränken können wir uns eigentlich auch nicht, weil das kann ja auch in der Praxis nicht nach Alter gehen bei der Bezahlung. Also lass uns doch mal Licht da reinbringen und mal verstehen, wie funktioniert eigentlich Vergütung in Praxen heute und dann darauf aufbauen, was jetzt nicht Teil der Studie ist, aber natürlich dann für uns interessant, was könnte man besser machen, wo werden vielleicht heute Fehler gemacht, wo gibt es Potenziale, was würden sich die Mitarbeitenden wünschen, was würden sich die Chefs wünschen, weil ich glaube, es bringt nichts, wenn man an zwei Seiten vom Tuch nur zieht, sondern wir müssen ja Lösungen herbeiführen, wenn wir Leute in den Praxen haben wollen, die bei uns arbeiten.
Auf jeden Fall, das da treten wir ja auch alle für an, ne? Nur jetzt hier Augenbrauen rümpfend, sowas war hier heute Morgen mal kurz, Situation zu kommentieren, also nee, wir wollen ja helfen, also darum geht es ja dann im Kern. Genau. So in ein paar Sätzen, was waren so deine Kernerkenntnisse aus der Studie, du selber, für dich, Christian Brandl?
Ja, ich glaube, man muss das unterscheiden zwischen den angestellten Zahnärzten und den nicht zahnärztlichen Mitarbeitenden.
Ja,
den angestellten
Fall.
Zahnärzten. Also da sind, glaube ich, die Hauptlearnings, dass sehr, sehr viele Praxen stark umsatzbasiert vergüten. Das bedeutet jetzt nicht, dass es eine Umsatzbeteiligung gibt, aber da, wo es Festgehälter gibt, sehen wir auch eine starke Korrelation mit den Umsätzen. Das ist klar, bei Zahnärzten kann man einen Teil der Leistung, nämlich den monetären, messen, indem man Umsätze misst. Das heißt, da scheinen sich die Praxen sehr stark dran zu orientieren. Oft, aber nicht immer, ist natürlich auch so, dass eine gewisse Erfahrung dann hilft, schneller zu werden und dann steigen Stundenumsätze. Und das war so ein Learning, dass es die Praxen heute so machen. Und das zweite Learning ist, dass die Praxen dabei aber tatsächlich sehr frei sind in der Wahl der Modelle, sage ich mal, und sich tatsächlich eine hohe Bandbreite an gewählten Lösungen dann einstellt und über alle Befragten, und das waren dann 1000 Zahnärzte oder sowas, war das so, dass das eigentlich betriebswirtschaftlich nicht besonders sinnvoll war, die Vergütung, die sich dann eingestellt hat. Ja, also weil die Praxen einfach frei Mittel wählen, weil auch viel gefordert wird und dann einfach, glaube ich, gegeben wird. Wir sehen also ein Überschießen, würde ich sagen. Ja, teilweise sehr hohe Umsatzbeteiligung, teilweise Sockel, die nicht passen. Also da werden Fehler gemacht und der dritte Aspekt.
Möchte ich mal eben einhaken, weil also bei mir ist jetzt gerade angekommen, in den Zahnarztpraxen werden zu hohe Anstellungsgelder gezahlt für die Zahnärzte und Zahnärztinnen. Hast du das so gemeint?
Ja, also ich möchte differenzieren. Ich weiß nicht, ob sie zu hoch sind, aber es werden in dem Fixgehalt werden Gehälter bezahlt, die, wenn der Zahnarzt seine Leistung steigert, werden die angepasst. Da findet also dieser Gleichschritt statt. Und dann werden aber für stagnierende angestellte Zahnärzte Gehälter bezahlt, die beim Eintritt vielleicht zu hoch waren.
Mhm.
Und natürlich kann man die dann nicht anpassen, wenn der Umsatz nicht stimmt. Das wird dann aber geduldet, aus der Not heraus vermutlich.
Mhm, ja.
Und bei dem Thema Umsatzbeteiligung ist es oft so, dass Prozentzahlen, Umsatzbeteiligungsprozentzahlen gezahlt werden, die ich jetzt als Berater für zu hoch empfinden würde, im Sinne von, dann wird es für die Praxis schwierig, nach allen anderen Kosten, die noch so anfallen, einen guten Gewinn zu erzielen. Und oft passt auch der Sockel, ab dem es die Umsatzbeteiligung gibt, nicht zur Prozentzahl.
Wunderbar. So. Lass uns da mal tiefer einsteigen, weil wir sind ja hier der Podcast für gesundes Praxiswachstum. Und das heißt also, dass man, ne, du weißt ja hier, Mehrbehandlerkonstruktionen und so weiter. Und ich habe mit großer Freude, muss ich sagen, auch auf deinen Folien mal einmal gesehen, Zielkostenquote, also Personalkostenquote. Ziel, ja, du wirst es gleich differenzieren oder genauer erläutern. Auf jeden Fall stand da was von 22-24%. Da gab es so ein Feld. Korrigiere mich, wenn ich das gerade falsch wiedergebe. Und daraus habe ich jetzt abgeleitet, wir hatten auch schon mal kurz darüber gesprochen, dass das schon auch Sinn macht. Also das ist ja die Zahl, mit der wir absolut nach draußen gehen, wo wir auch in unseren Lehrgängen vermitteln, wie der Weg zum Ziel aussieht. Also 23-24% Personalkostenquote im Zahnärzte-Team, also Gehälter plus Nebenkosten bezogen auf das dort generierte Honorar, nur das Honorar, sonst nichts. Ja, was ist da so deine Einschätzung dazu? Wie stehst du dazu, zu diesem ganzen Thema? Weil wir wissen ja, oder zumindest meine Erfahrung ist so, interessiert mich jetzt auch, was du dazu beiträgst, dass die Quoten meistens viel, viel höher sind.
Ja, Ich teile deine Einschätzung, also diese 20-24%, das wäre eine Zahl, da würde ich mich sehr freuen, wenn ich die sehe. Ich glaube, das ist in unserer Beratung, würde ich sagen, eine Ambition. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass jede Praxis das in dem Zeitpunkt erreichen kann oder muss. Wir haben halt dieses Spannungsfeld, ne? Die eingestellten Zahnärzte haben oft Zahlen im Bereich von 30 im Kopf. Das
ja, Prozent und dann ja Umsatzbeteiligung, wo die Nebenkosten noch dazukommen.
Vorlohn-Nebenkosten, ne?
Also,
genau.
Ja.
Ne? Und wir zielen Richtung 25 und kleiner Prozent ja, inklusive Lohnnebenkosten und dann sind wir ungefähr in dem Bereich. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns irgendwie, genau. Ja.
Ja, nun seid ihr auch beratend tätig und ich frage deshalb auch nochmal nach, weil es ist ja überhaupt nicht einfach in einem tradierten System oder wo dann Verträge mit 25 oder möglicherweise noch 30% gemacht wurden, da jetzt auch in Verhandlungen einzutreten, wo die betreffenden Zahnärzte dann fröhlich pfeifend sagen, jo, ich arbeite auch für 20% Umsatzprovision oder mach mein Fixgehalt so und so. Kannst du da aus deiner Beratungserfahrung ein paar Tipps geben, wie man da rangehen kann oder was da so aus eurer Brille ein zielführender Weg sein kann?
Ja, gerne. Also ich glaube, es gibt so drei grundsätzliche Auswege daraus oder eigentlich vier. Also im Grunde genommen ist es so. Der beste Schutz, den ich als Inhaber davor habe gegen diese Forderung, ist eigentlich, dass ich ein Praxissystem hinstelle, das angestellten Zahnärzten ermöglicht, sehr gute Umsätze zu machen.
Ja, ja. Mhm.
Dann habe ich sehr gute Stundenumsätze in meiner Praxis, weil ich die richtigen Patienten habe, die richtigen Faktoren, die richtigen Prozesse, niedrige No-Shows und so weiter und so fort.
Ja.
Und dann muss ich mit den angestellten Zahnärzten in der Einstellungssituation ein Gespräch darüber führen, 20% oder 25 oder 22% von was. So,
mhm. Ne? Mhm.
Und dann brauche ich gute Argumente, warum es in meiner Praxis 24 oder 22% vom Umsatz besser ist, als in der Praxis, wo der angestellte Zahnarzt heute arbeitet und vielleicht 30 oder 28 kriegt. So, das ist, glaube ich, der erste Punkt.
Ja, ne? Und da möchte ich auch nochmal direkt einhaken. Also das ist ja genau das, das dann auch Training braucht, eine Schulung braucht, wo diese Gespräche geübt werden dürfen. Das ist genau, sagen wir mal, die Keimzelle dafür, ob man in eine gesunde Quote kommen kann oder nicht. Ne?
Absolut, genau.
Ja.
Und ich sag mal, mein Prof in der Uni hat immer gesagt, er war so Professor für Einkauf, der hat immer gesagt, die Quote oder die Marge liegt im Einkauf, so, das gilt nicht für alle Branchen, aber die 3, 4, 5 oder 8%, die ich jetzt hier, weil ich nicht gut darüber sprechen kann, weil ich nicht geschult bin, weil ich das Thema meide, warum auch immer, beim Einstellungsgespräch schenke, aus der Not heraus dann akzeptiere, das ist halt die Quote, die mir dann fehlt die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und wir sprechen dann ja darüber, dass es immer darum geht, auch Inhaberumsätze auszutauschen durch angestellte Zahnarztumsätze,
genau, die
oft mit niedrigeren Stundenumsätzen kommen, dann noch mit einer zu hohen Gehaltszahl und dann wundert man sich, warum das unterm Strich nicht so gut funktioniert, wenn man sich selber zurückzieht und Angestellte
Absolut.
Die Leistung holt.
Es ist genau so, dass ich voll bestätigen kann. Also das ist, ne, man hat ja immer so drei Bereiche, in denen man tätig sein kann, Führung und dann Strukturen und dann dentale Betriebswirtschaft. Und das ist genau dieses, was du sagst. Also man weiß, wo man hin möchte, aber der Weg dahin liegt eben im Strukturausbau, aber dann eben auch in der Fähigkeit zur Kommunikation und Führung, dass man dann die eigenen Stärken der Praxis entsprechend kommunizieren kann und auch irgendwie rüberkriegt, dass da sehr viel Vorleistung, auch sehr viel unternehmerische Leistung ja schon stattgefunden hat, in die angestellten Zahnärzte dann eintreten. Du nickst.
Mhm. Ja, 100%. Mhm. Und dann kommt halt letztlich noch dazu, und das knüpft jetzt wieder an die Gehaltsstudie an so ein bisschen.
Ja.
Das sind jetzt, sagen wir mal, wir sind jetzt auf der sachlichen Argumentationsebene, okay? Also du angestellter Zahnarzt, musst verstehen, dass bei mir 24% vielleicht besser sind als woanders 30 und so. Was nicht weggeht, und das sehen wir in der Studie schon auch, ist, dass wir Menschen dann doch am Ende halt einfach ticken.
Ja.
Sprich, nichtsdestotrotz ist die Prozentzahl irgendwie wichtig, das können wir in der Studie sehen, und die absolute Vergütungshöhe in Euro, die ist auch wichtig, das ist eigentlich der gute Teil daran. Das heißt, wir können nämlich dann sagen, guck mal, du kriegst bei mir weniger Prozent, aber für einen höheren Umsatz führt in Euro dazu. Das ist eigentlich das sozusagen in der Studie das Signifikanteste, es geht eigentlich am Ende um absolute Euros. So einfach ist es dann eigentlich, retrospektiv. Und da müssen wir aber quasi den Glaubenssprung beim angestellten Zahnarzt schaffen, dass er jetzt dran glaubt, dass er bei mir später mehr Euro hat als heute mit einem niedrigeren Prozentsatz. Und wenn das schwierig wird, dann machen wir manchmal einen Kniff, nämlich manchmal ist es auch einfach Eitelkeit oder irgendwie, weiß ich nicht, die Zahl muss halt da stehen. Dann kann man, und das wird jetzt zu kompliziert für den Podcast, aber dann kann man auch Systeme bauen, wo man sagt, pass auf, du kriegst, und ich mag es nicht zu kompliziert, aber du kriegst eine Umsatzbeteiligung von 20% ab einem Sockel A. Und wenn du unbedingt 30% haben willst, dann kriegst du wegen mir 30% oder 28% ab einem Sockel B. Und Sockel B liegt in einem Bereich, wenn er oder sie da drüber springt, dann sind wir sehr, sehr happy. dass wir 28 oder 30% für die zusätzlichen Euros bezahlen. Ja, ja. So, ne? Also ja, das sind psychologische Kniffe eigentlich. Ja.
Gleichzeitig, und das fand ich in dieser Studie auch wirklich, ist eine super Aussage, wie du es gerade schon gesagt hast, ich möchte das nochmal profilieren, also diese, wirklich, dass es in Euros passen darf, ne? Das ist ja schon eine klare Aussage gewesen. Und dass jetzt alle, die uns so zuhören, also wirklich Wunschgehälter zu erfüllen und dann zu gucken, wie kriege ich die rückgerechnet auf einen notwendigen Stundensatz, und da kann man mit einer Personalkostenquote, sind einfache drei Sätze, gehen wir in unseren Lehrgängen immer durch. Das kriegt man da wunderbar hin, aber es ist jetzt kein Kunststück. Jedenfalls das so zu verkoppeln und wirklich aufzusetzen auf dem Eurogehalt, das ist ja, du nix, ja, das ist schon mal das, was auch, sagen wir, der so einer der ersten Schritte ist, um da rauszukommen aus diesen 35% Personalkostenquoten.
Total. Und jetzt reden wir die ganze Zeit über die Umsatzbeteiligung, aber wir haben ja auch einen guten Anteil der Zahnärzte, der ein Fixgehalt hat, und da gibt es viele gute Argumente.
Ja, ja, nochmal, wie hoch war der Anteil in der Studie von denen, die Fixgehalt bekamen jetzt?
35%.
Also da war ich erstaunt, ne? Also ich hatte wirklich gedacht, dass mehr Umsatzprovision bekommen würden, und ein Drittel ungefähr, ein gutes Drittel war Fixgehalt, ne?
Ja, genau.
Ja.
Und da sehen wir aber trotzdem, dass das mit dem Umsatz zusammenhängt, und das ist auch ein Modell, was ich immer präferiere.
Auf jeden
Bedeutet
Fall.
Im Umkehrschluss, wenn wir einen Zahnarzt und Zahnärztin haben, die sehr gute Umsätze macht und eigentlich zu wenig verdient, dann finde ich, gebührt es die Ehrlichkeit, und es ist auch, glaube ich, aus Eigeninteresse ganz schlau, dann nicht 15% Personalkostenquote anzustreben, weil derjenige tauscht sich auch aus und merkt mal irgendwann, dass man ihn vielleicht für dumm verkauft. Das heißt, da das Band auch irgendwie nicht in die eine Richtung nur zu optimieren, und andersrum auch zu sagen, schau, da möchte jemand Fixgehalt XYZ verdienen, und dann muss ich doch eigentlich nur wissen, welchen Umsatz muss der bei mir machen, und dann müssen wir beide dran glauben, dass er den in meiner Praxisstruktur machen kann, und dann müssen wir darüber vorher schon sprechen, und dann müssen wir vielleicht auch im Zeitablauf relativ zeitnah gucken, ob das so kommt. Ja. Und wenn das nicht so kommt, dann war es vielleicht ein Missverständnis. Das ist jetzt nicht die Strategie beim Einstellen, zu sagen, ja, wir entlassen dann die Leute leichtfertig, aber wenn wir nach 3-4 Monaten merken, Mensch, wir haben uns völlig getäuscht, dann ist das ja auch legitim, weil sich dann ja beide getäuscht haben, zu sagen, das klappt leider für das Gehalt bei uns nicht, ne? Ja. Genau. Und letzter Satz vielleicht noch zu dieser absoluten Höhe, die ist halt deswegen spannend, weil, also das ist das, was Zahnärzte glücklich macht und die Praxisteam auch, ja, aber Zahnärzte jetzt, sind die, über die wir sprechen, glücklich macht, ist absolute Eurohöhe.
Ja.
Und wir haben am Anfang nämlich nicht verstanden, warum die männlichen Zahnärzte zufriedener mit ihrem Gehalt waren als die weiblichen. Und ich fand das gegenintuitiv. Ich habe gedacht, Männer sind immer unzufrieden mit Geld und die sind dann und taktieren da. Nein, die weiblichen Zahnärzte sind unzufriedener mit ihrem Gehalt bei gleicher Leistung und gleicher Bezahlung. Und das liegt daran, dass weibliche Zahnärzte natürlich wie alle weiblichen Arbeitnehmenden auch in 2026 leider noch im Schnitt weniger Stunden arbeiten als Männer und einen etwas niedrigeren Stundenumsatz machen. Und deswegen kriegen sie absolut ein niedrigeres Gehalt und damit sind sie dann unzufrieden. Bedeutet, wenn wir Mitarbeitende dazu bringen können, Zahnärzte die Wochenarbeitszeit auszubauen, kriegen wir eine höhere Zufriedenheit mit der Vergütung, einfach weil der absolute Betrag steigt. Ja, also bei Teilzeitkräften kann das auch ein guter Kniff sein. Da kann eine Unzufriedenheit einfach aufgrund der absoluten Vergütungshöhe kommen. Und es fühlt sich dann an wie eine Vollzeitstelle, ob ich 32 Stunden, 28 oder 36 mache. Mhm.
Ja. Ja, ist schon ein Phänomen. Ne? Also das ist ja dieses wirklich präzise Arbeiten rund um die Daten an der Stelle. Das ist so wichtig. Ne?
Ja.
Ja, so, du hast es eben schon angedeutet. Das waren jetzt die angestellten Zahnärzte. Und klar, da können wir beide leider nicht das Generalrezept bieten, was unsere lieben Praxen alle so gerne hätten. Und ja, das tut mir auch so leid, ne? Weil diese Umsatzprovision ist einfach, aber 35-30% Umsatzprovision, genau wie du es gerade gesagt hast, wenn dann die Praxis wächst, es ist total schwierig, damit angemessene Gewinne zu erzeugen. Und man kommt auch in so eine soziale Unwucht, dass teilweise wirklich die Anstellungsgehälter im Vergleich zum Unternehmerlohn einfach nicht mehr nur den nötigen Abstand haben. Und deswegen brauchst du ja schon Lösungen, aber es ist halt nicht die eine einfache Lösung, und das ist so ein bisschen bedauerlich. Ne? Ich wünsche mir immer so, dass wir die eine gute Lösung entwickeln. Aber am Ende wird sowas sein wie ein umsatzabhängiges Festgehalt, glaube ich, oder was dann eben sich auf jeden Fall orientiert. Das geht ja auch mit Umsatzprovision an diesen 20%, mit denen man dann mit Nebenkosten auf diesen Zielkorridor kommt oder ja, bei guten 24 dann liegt. Und wo man dann über Bonussysteme oder das, was du gerade skizziert hast, im Grunde, wenn es was zu verteilen gibt in den oberen Honorarregionen, natürlich dann auch die Leute profitieren lässt, ne, angebunden an gewisse Stundensatzhöhen, würde ich es vorschlagen, an Effizienzen schlicht und ergreifend, oder ja, kann man auch noch ein bisschen anders bauen. Genau, so, jetzt gab es ja auch die Studie zum nicht-zahnärztlichen Team, und ja, die Vergütung im nicht-zahnärztlichen Team, das war ja auch ziemliches Aufregungsthema über die letzten Jahre, und Ja, weiß nicht, ob du die Daten gerade parat hast. Ich hatte ja mit deiner Erlaubnis auch häufiger so eine Folie eingesetzt, in der wir dann sehr schön gesehen haben, wie über 3 Jahre die Gehälter gestiegen sind von ZFAs, von Prophylaxekräften, dann auch von ZNVs. Und wie sieht es denn so aus? Kannst du uns da kurz 2, 3 Daten sagen? Wir müssen jetzt auch nicht absolut scharf sein, sondern wirklich nur, dass wir eine Orientierung finden.
Ja, also wir haben jetzt eine sehr, sehr wilde Zeit hinter uns, ne? 2021, 22, 23 und 24 hatten wir so Steigerungen bei den ZFAs in der Größenordnung 5-9%, vor allen Dingen 2022.
Mhm.
Ja.
Mhm. Pro Jahr.
Und wenn wir das ja multiplikativ verknüpft, wenn wir das sozusagen durchkalkulieren, dann kommen wir quasi fast auf 30% Gehaltssteigerung in 4 Jahren letztlich.
Ja. Ja.
Und das ist jetzt, glaube ich, eine Mischung. Also das ist zum Teil getrieben aus, die Inflation war hoch, aus Lebenshaltungskosten sind explodiert. Dann ist es einfach ein Stück weit Realität, der man dann begegnet. Ja, dann hat man die Wahl, ob man jetzt sozusagen die Leute in die Armut lässt oder ob man sagt, okay, wir verstehen, dass Energiekosten, Wohnkosten, Lebensmittelkosten stark gestiegen sind. Und das andere ist natürlich, klar, die Knappheit der Fachkräfte. Angebot und Nachfrage bestimmen am Ende den Preis. Und ich glaube, der dritte Aspekt ist natürlich auch, das hatten wir eben schon, dass wir von einem niedrigen Niveau kommen. Und ich glaube, die Lücke haben wir da jetzt zumindest ein Stück weit mal ein bisschen geschlossen. Aber natürlich finden in anderen Branchen auch Gehaltsdynamiken statt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier nur von den Zahnärzten sprechen, sondern da braucht man in die Gastro oder in den Einzelhandel gehen, was ja dann auch Berufsfelder sind, mit denen wir ein Stück weit konkurrieren. Da sieht es ja am Ende ähnlich aus. Ne?
Ja, Fakt ist ja einfach auch, dass Nachholbedarf da war. Ne? Also du bist jetzt auch hier Ewigkeiten in der Branche, wir auch. Also was man da teilweise an hoher Löhnen gesehen hat, das war ja wirklich auch nicht menschenwürdig. Und also ich war sehr glücklich, als ich dann gesehen habe, dass da Anpassungen stattgefunden haben, auch wenn sie jetzt natürlich die Praxen unter einen gewissen Handlungsdruck bringen, aber da gab es einfach Nachholeffekte, dringend nötige Nachholeffekte. Und gut, mit diesen Steigerungen ist man jetzt im Bereich von Gehältern, wo, glaube ich, aber auch eine Wettbewerbsfähigkeit zu anderen Branchen langsam da ist. Oder wie schätzt du das ein?
Ja, würde ich auch sehen. Das meinte ich eben mit, wir haben die Lücke so ein bisschen geschlossen. Ne? Gleichzeitig sehen wir natürlich, dass das schon viele Branchen und Unternehmen für sich erkannt haben, dass das eigentlich, ich sag mal, die letzte Schlacht ist, die es zu kämpfen gibt. Weil wenn ich in meinem Bäcker, in meinem Discount, im Aldi oder im Lidl keine Mitarbeitenden mehr habe, dann muss ich zumachen. Das heißt, diese Unternehmen sind eigentlich bereit, bis zum Letzten, um die Mitarbeitenden zu kämpfen. Und ich hatte dir das, glaube ich, geschickt. Ja? Also immer, wenn ich im Urlaub fahre, am Rückweg halten wir kurz in Lörrach beim Aldi und laden da. Und da steht dann 19,50 Euro für die Aldi-Kassiererin pro Stunde. Dann reden wir von 3.400 Euro.
Ja, genau.
Ja? Ich will jetzt nicht sagen, dass die ZFAs direkt jetzt in den Einzelhandel wechseln wollen. Aber ja, ne? Wir werden langsam besser in der Wettbewerbsfähigkeit. Aber auch im Vergleich zu den MFAs bedauern wir, glaube ich, alle, dass es in den humanmedizinischen Berufen, in dem MFA-Berufsbild gelingt, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Realschülerinnen und Abiturientinnen zu gewinnen, während wir in der Zahnarztpraxis bei den Auszubildenden also das ist der Beruf mit der höchsten Quote an Hauptschülern und denen ohne Schulabschluss. Und auch da sehen wir, dass die MFA einfach in der Ausbildungsvergütung und in den unteren Beschäftigungsstufen sozusagen ohne Berufserfahrung einfach die ZFA auch überholt hat. Ja, also insgesamt haben wir aufgeholt, aber dann gibt es wieder so Ausreißer, wo wir sagen müssen, wahrscheinlich ist es nicht zu Ende. Ja.
Also es wird weiter steigen, ist deine Vermutung? Ja. Okay.
Ich würde zumindest einen Case dafür machen. Ich erzähle auch immer gerne darüber, wir haben hier eine Bäckerei-Großkette, die auch, glaube ich, mittlerweile für sich einfach erkannt hat, Brötchen backen, das erwarten die Leute von uns, das können wir eh. Aber die, glaube ich, sagen, Personal gewinnen und binden ist eigentlich eine primäre Wertschöpfungsstufe bei uns im Unternehmen. Das ist nicht eine Hilfsfunktion, sondern es geht darum, genug Leute in den Filialen und in der Backstube zu haben.
Ja,
und die
genau
zahlen
das
halt Azubi-Gehälter, mit denen wir in der Praxis am Ende auch irgendwo konkurrieren oder blöd aussehen, wenn wir davon zu weit entfernt sind. Ne? Die zahlen dann 1500 Euro zum Beispiel.
So. Genau, das wird ja jetzt in der Zahnarztpraxis inzwischen auch gemacht. Das ist ja das, denke ich, was ihr empfehlt, was wir auch empfehlen. Also, dass man dann 200, 300 Euro über den Tarif auf jeden Fall geht, dass man da wirklich erstmal zunächst von der Ausbildungsvergütung her nicht runterkippt vom Radar, wenn die junge Person sich umguckt, welcher Beruf ist denn spannend. Weil zunächst mal die Zahnarztpraxis hat ja ein Berufsbild zu bieten, was absolut zukunftsfähig ist, wenn man sich überlegt, was da alles geht mit Beteiligung, Mitsprache, Entwicklungsmöglichkeiten, hochgradig sinnstiftende Tätigkeiten und natürlich auch adäquate Vergütung, dann ein Team erleben. Also man kann das ja alles bieten, kein Homeoffice, aber man kann ja sonst alles bieten, was im Grunde jetzt auch die Generation möchte oder was so dem Wertewandel entspricht. Und da denke ich mal, ist es schon auch wichtig zu schauen, was haben wir da für Möglichkeiten und natürlich auch, wie ist der Wertschöpfungsbeitrag der ZFA? Also da habe ich den Eindruck, dass der Wertschöpfungsbeitrag der ZFA jetzt zum Beispiel zum Entstehen des zahlenmäßigen Honorarstundensatzes noch nicht ausreichend gewürdigt wird.
Ja, volle Zustimmung. Und wir sehen das natürlich, dass das in Praxen von bis geht, ne? Und gerade an den Praxen, die das schon gut im Griff haben, kann man dann sehen, ja, wie groß der Hebel eben ist. Und da wirst du wahrscheinlich genauso sehen, wenn die ZFA in der Praxis sich durch entweder Sachen, die sie selbst delegiert erbringen und abrechnen darf, also scannen, you name it, Umsätze machen kann und oder den Behandler hebelt, und wir reden ja dann bei Behandlerumsätzen von 250, 300 Euro die Stunde, dann merkt man eigentlich recht schnell, dass es vielleicht nicht so kriegsentscheidend ist, ob wir über 19, 20 oder 21 genau. Euro brutto pro Stunde sprechen, genau. Weil der Werthebel auf der anderen Seite ist einfach ein Vielfaches.
Genau, ja. Und da ist es ja schon eine gewisse Absurdität, dass bei angestellten Zahnärzten, du hast es eben ausgeführt, manchmal so verteilt wird, ne, aus einer Tradition heraus oder irgendwie unkritisch oder weil das Gespräch irgendwie, und bei ZFAs, und bei, da wird jetzt um 50 Cent gerungen. Ne? Also ich meine, klar, die Multiplikation haben wir auf jedem Platz und man hat dann auch, was weiß ich, zwei, drei Nicht-Zahnärztliche auf einem Zahnarzt oder so. Insofern darf das immer mit berücksichtigt werden. Nur da glaube ich, wenn wir jetzt wirklich, ich bin ja immer sehr dafür, das konstruktiv und mit Konzepten auch zu belegen. Wenn wir jetzt überlegen, wo sind da die Ansatzpunkte, ist ja zum Beispiel im Bereich des Ausbaus von Delegationsmöglichkeiten, also so, dass dann alle delegationsfähigen Leistungen, und das sind viele, tatsächlich auch delegiert werden. Hatte ich neulich mit Dennis Krubel, wir kennen ihn beide, drüber gesprochen, und er sagte, ja, ist ja alles schön und gut, aber du brauchst einfach die Zimmer. Und dann ist ja so, das Zusammenspiel der Ressourcen, der Faktoren ist dann natürlich auch entscheidend. Also ich denke manchmal, macht einfach ein paar mehr Zimmer, weil die sind vom Kostenfaktor günstiger, als tatsächlich dann, sag mal, die nicht ausgeschöpften Delegationsmöglichkeiten wirklich systematisch zu verschenken. Wie siehst du das?
Da sehe ich ähnlich. Und ich glaube, die Herausforderung ist halt dann, wenn du delegierst, dann willst du halt zuverlässig delegieren können. Und jetzt wissen wir nur auch, dass Krankenstand in Deutschland im Moment ein Thema ist, auch in den Praxen ein Thema ist. Das sehen wir im Pepito sehr stark. Natürlich haben wir hier fast ausschließlich mit Mitarbeitenden zu tun, die dann im Fall von Kind krank natürlich auch 2026 leider die Frau daheim bleibt. Dann haben wir Steuerklasse 5, warum auch der Mann ein gutes Argument hat, warum sein Job wichtiger ist. Ja. Und bedeutet, wir haben also sehr viel Ausfall, was natürlich, wenn wir jetzt nicht von Zahlen reden, aber operativ in der Praxis so ein bisschen der Albtraum ist. Und wenn die Delegation dann nur in 8 von 10 Fällen klappt, ist es auch schon wieder nichts gewonnen. Bedeutet, dass wir, glaube ich, auch über Standard-Skillset sprechen müssen, über Ausbildung, über Fortbildung, über wie schaffen wir das, dass alle ZFAs in unserer Praxis gewisse Handgriffe auch, ich weiß es nicht, vielleicht scannen und so weiter, ja, also vielleicht auch eine IP, ja, dass wir wissen, wer kann hier alles IP, wer kann hier alles PZR, damit wir möglichst flexibel umgestalten können. Und auch diese Aspekte, Maike, sind wieder so viel wert.
Ja, genau.
Ja, wenn eine Behandlung nicht ausfällt oder delegiert werden kann, dass es dann, glaube ich, auch wieder besser ist, die besser Qualifizierten anzulocken und die gut auszubilden und zu halten, als jetzt wieder die 50 Cent oder den Euro beim Brutto zu sparen und dann disruptiv sozusagen in der Praxis die 20, 50, 100 Euro zu verlieren, weil wir nicht delegieren konnten.
Auf jeden Fall. Und da habe ich wirklich die Beobachtung, dass mal diese Einsicht in die Wertschöpfungsfaktoren, in die Zusammenhänge, also die erschließen sich den Menschen schon. Also das kann man dann schon verstehen, wie da die Erbsen in die Dose kommen. Nur entspricht es manchmal nicht so dem, was historisch gelernt wurde.
Mhm. Ja, ich sag mal, das ist beim angestellten Zahnarzt natürlich über den Eurobetrag, der immer an seinem Monat dran steht, viel, viel einfacher. Und wir kennen es auch von der Prophylaxekraft, die sich irgendwo in dem Kontinuum dazwischen bewegt und die auch immer einfachere Argumente hat, wenn sie mehr Gehalt haben will, weil sie im Zweifel über ihren Umsatz argumentieren kann, wenn sie den gesteigert hat. Kann die ZFA nur ganz bedingt.
Ja, du hattest über die Plakatierung geredet, wenn du dann lädst hier bei Aldi, und was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe es gestern fotografiert, dass auch an Baustellen inzwischen, da wird nicht mehr mit dem Gehalt geworben, sondern mit einer Teamkultur. Also da werden dann Handwerker gesucht und da steht auf dem Plakat irgendwas mit Teamkultur. Bei uns erlebst du eben Wertschätzung und kannst und so weiter. Und da glaube ich, ist auch ein zentraler Schlüssel, wenn wir jetzt unseren Unternehmerzahnärzten helfen wollen, wirklich hier in einer guten Linie zu bleiben oder auch die Chancen, die da so alle liegen, auch zu erkennen und umzusetzen, dass, sagen wir, der Wertbeitrag von Teamkultur und auch von allem, was Führung bedeutet und was Ja, es ist ja nicht nur Erwartungsmanagement, es ist auch Feedback-Lernen, sind Onboarding-Prozesse, also sind diese vielen Strukturen, aber auch beginnend im Mindset, die dann dazu führen, dass dieser Wertbeitrag von Personalarbeit, Teamkultur am Praxisgewinn tatsächlich ausgestaltet wird. Und da, glaube ich, liegt einfach, oder das weiß ich, bin ich fest von überzeugt, liegt einfach auch dann Zukunft. Ne? Also wo sagen wir, über andere Fähigkeiten, wo auch über Leitungen für, oder ja, Kultur prägt sich ja dann eben auch aus der Chefetage dann in alle Richtungen, wo da wirklich wichtige Schlüssel liegen, um aus dem eigenen Gefühl der Abhängigkeit rauszukommen. Das sehen wir ja auch oft, dass auf Gehälter eingestiegen wird, die eigentlich ungesund sind und auch nicht ins Gefüge passen. Aber dann wird aus dem Gefühl der Abhängigkeit drauf eingestiegen. Und wo man dann über Fokus auf Mitarbeiterbindung und wie entsteht die und so weiter doch stabilere und haltbarere und am Ende auch sich besser anfühlende Systeme gestalten könnte.
Total. Also wenn wir die Kosten, die wir haben für das ständige Suchen und Einlernen und Rausschleichen von Mitarbeitern, wenn wir die zwischen uns und dem Bestandsteam teilen und sonst, genau wie du sagst, die Kulturfaktoren auch im Griff haben, dann haben alle gewonnen. Und wir beobachten das kennst du auch, dass die jüngste eingestellte Kraft immer das beste Gehalt im ganzen Laden hat, ja, weil die aus der Not mit einer Gehaltsforderung halt kommt.
Ja, absolut. Und da müssen wir einfach raus. Das ist uns auch so wichtig, dass wir da einfach so mal dieses Selbstbewusstsein, aber auch die Skills, die Methodik, was das Konzept, das dazu führt, dass man eben genau nicht, sag mal, in diese Spirale eintritt und dann, wo hier dann jeder hofft, hoffentlich unterhalten sie sich nicht über ihr Gehalt und so. Das kann es ja nicht sein. Das ist ja nichts Haltbares. Das bringt mich zum nächsten Thema, was ich jetzt auch mit dir noch besprechen möchte. Wir sehen ja, dass der Weg inzwischen geht Richtung transparentes System von Gehalts- und Entwicklungswegen. Also das ist so auf dem Vormarsch. Starten wir jetzt schon verschiedene Anfragen, haben wir teilweise auch als Basiskonzept in unseren Lehrgängen und hatten wir an einer Stelle auch einen Berührungspunkt. Da seid ihr auch, glaube ich, dran. Ne? Also dass wirklich dieses, wie kann man ja sich das Leben einfacher machen durch eine Gehalts- und Karriereweg-Matrix. Gleichwohl ist es ja so, dass es alles andere als ein Selbstläufer, das installiert sich nicht von jetzt auf gleich. Vielleicht können wir dazu noch mal ein paar Sätze sagen. Mich interessiert deine Einschätzung dazu, warum du das auch für sinnvoll hältst.
Gerne. Ich glaube, es gibt mindestens 3 gute Gründe. Da zeigen alle Pfeile in diese Richtung und wir etablieren das im Moment quasi bei allen unseren Kunden in verschiedenen Ausprägungen und man muss es auch nicht in einem Schritt schaffen, aber wir müssen uns in diese Richtung bewegen.
Ja.
Ich glaube, der wichtigste Grund ist das, was du eben schon angesprochen hast, diese Willkür bei den Gehältern und dass die Neuesten und die fragen, immer das höchste Gehalt haben und die gute Seele ist erfahrungsgemäß die nicht fragt, die hätte das höchste Gehalt verdient, hat aber das niedrigste.
Hält den Laden am Laufen und wird nicht gesehen. Das gibt es ja auch öfter, ne? Also es ist jetzt nicht immer zwingend so, aber und kündigt dann irgendwann, weil sie sich nicht melden mag wegen höheren Gehaltes. Ne? Es ist total tragisch.
Die schauen sich nicht zu fragen und gehen dann.
Und
ich kann mit dieser Ungerechtigkeit nicht leben. Ich hasse Ungerechtigkeit, das geht nicht. Ich kann damit nicht leben und ich finde es auch ethisch-moralisch problematisch und das ist sozusagen für mich einer der ersten Gründe, warum ein Gehaltssystem fair sein muss. Und wenn ich es jetzt intern fair haben will, dann ist es natürlich am einfachsten, wenn es einer Systematik folgt. So.
Ja.
Das zweite ist, wenn es einer Systematik folgt, dann komme ich weg von diesen 1000 Entscheidungen, die euch alle so müde machen, oder? Chef, ich hätte gerne, ich bräuchte mehr Geld. Jede Einzelfallentscheidung, dieses Reaktive, übers ganze Jahr verteilte, sondern wir gehen natürlich hin zu einem Modell, wo man klar kommuniziert, wie bei uns Vergütung läuft. Ob man gleich das ganze Modell offenlegt, ist die andere Frage. Aber man kann auch ein Modell haben und darüber sprechen, wie es funktioniert, ohne es offen zu legen.
Mhm.
Und dann sagen, und im Januar gibt es neue Gehälter für alle. Und wir passen das Modell jedes Jahr ein paar Prozent an, um Praxiserfolg, um Inflation und um die Dinge, die wir haben wollen. Also wir wollen vielleicht mehr Leistung und dann legen wir bei denen, die leisten, besonders viel drauf. Und dann wird im Januar kommuniziert, wie die neuen Gehälter aussehen. Also wir werden aktiv und gehen weg von dem Reaktiven, weg von den vielen kleinen 1000 Entscheidungen. Das bringt eine unheimliche Ruhe in unserer Erfahrung, bringt in the long run dann auch ein besseres Gehaltsgefüge und niedrigere Personalkosten in der Summe, weil ich nicht mehr die Schlechten alle mitschleppe für zu viel Geld. Am Anfang kostet es meistens etwas, weil man in dem Modell einmal alle so ein bisschen einsammeln muss. Also das wäre für mich der zweite Grund, warum es Sinn macht, einfach um da eine Ruhe reinzukriegen und eine Verlässlichkeit. Und der dritte Grund ist, und der dritte Grund ist, und das ist eigentlich, finde ich, der beste, in der Gehaltsstudie kam raus, dass Mitarbeitende, nicht zahnärztlich jetzt, aber für die Zahnärzte gibt es abgeschwächt ähnlich, dass Praxismitarbeitende ceteris paribus, also bei gleicher Bezahlung, gleiche Stelle, zufriedener sind, wenn sie wissen, dass ihre Vergütung auf einem Vergütungssystem basiert.
Ja.
Das kostet gar nichts. Nur die Tatsache, dass es auf einem System basiert, macht sie zufrieden.
Ja, das Gefühl der Fairness einfach. Ne?
Geht es um Fairness und um Transparenz. Ja. Und da geht es darum, dass ich mich nicht stressen muss, weil doch alle anderen hier sicherlich viel mehr verdienen, als sie verdienen.
Mhm.
Ja? Nein, jeder verdient hier das, was er verdient. So. Und der dritte Punkt oder der vierte Punkt vielmehr ist natürlich, dass wir auch aus einer Europa-Gesetzgebung heraus in die EU-Entgelttransparenzrichtlinie jetzt laufen die nächsten Jahre. Reizthema. Aber wir werden jetzt im Recruiting, wenn das in deutsche Gesetzgebung dann umgesetzt wird, und das ist jetzt eigentlich jeden Moment fällig, werden wir im Recruiting zum Beispiel nennen müssen, was bei uns jemand verdient, der als ZFA anfängt. Und da können wir ja schlecht was anderes reinschreiben als das, was wir heute bezahlen. Wir werden gewisse Auskunftspflichten den Mitarbeitenden gegenüber erfüllen müssen. Das wird für Zahnarztpraxen alles abgemildert. Das ist alles nicht schlimm.
Wollte ich sagen, das ist ja, meistens sind die ja nicht in den Teamgrößen, bei denen das nötig ist, ne?
Aber WQ geht nicht mehr. Also Gehalt muss unabhängig von der Praxisgröße nachvollziehbar sein. Und ich muss dem Mitarbeiter auch Auskunft darüber geben können, wie es zusammensetzt.
Ja. Ja, wunderbar. Also ich sehe das genauso wie du. Und da geht der Weg hin. Und es ist allerdings schon auch kein Selbstläufer, ne? Also dieses Modell aufzubauen. Das ist eine große Herausforderung. Wir haben regionale Unterschiede. Es muss zur Praxis passen. Man braucht auch Karriereentwicklungswege, die zum Praxiskonzept passen. Dann höre ich gerade raus, sehr interessant. Du empfiehlst also wirklich jährliche Anpassungen. Weil wenn man sich da einmal festlegt, ist man ja drin. Und auch wenn die Praxis mal runtergeht, ist man ja trotzdem irgendwie drin. Und es geht dann halt am Ende nur in eine Richtung. Und das kann schon unternehmerisch ein bisschen schwierig werden. Oder siehst du das anders?
Na, die Anpassung kann auch 0% sein, ne?
Okay, also ist eine Anpassung, Inflation, wie ist die Praxis gelaufen und so weiter. Das heißt, ich bin dann im Grunde in einer Erklärungssituation gegenüber dem Praxisteam. Auch hier sind wir wieder dabei, dass eine Führungskraft dann komplexe Kommunikation lernen darf, damit das funktionieren kann. Genau. Und dann natürlich die Übergänge. Wie gestalten sich die Übergänge? Wo bin ich eingeordnet? Wie mache ich das vorhandene Team einordnen? Also da sind ja schon die Herausforderungen auch bei so einem Modell.
Ja, richtig dickes Brett. Also ich glaube, das ist zusammen mit der Umgestaltung des Terminbuchs und des Schichtplans, sind das so die dicksten Bretter, die man organisatorisch in der Praxis braucht.
Guter Vergleich,
kann. Und klar, du hast recht mit dem jährlichen Mechanismus. Ich glaube, da ist wirklich wichtig, dass man erklärt, worum es geht. Geht es der Praxis gut? Kann ein Weg sein? Ich mag es nicht so, das jetzt an die Inflationsrate zu koppeln oder so. Genau. Aber geht es der Praxis gut? Und wenn wir keinen Erfolg hatten, dann gibt es null. Und was wegnehmen kann ich eh nicht. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, von diesem Reaktiven wegzukommen.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann kann ich unterjährig sagen, du, ich habe deinen Wunsch jetzt vernommen im August. Ich glaube, es wird nichts dran ändern, weil das hat bei uns System. Ja? Und im Januar wirst du dann erfahren, was du mehr verdienen wirst. Oder andersrum, du möchtest mehr verdienen, hervorragend. Wir haben ja ein Vergütungssystem. Lass mal eben schauen, welche Möglichkeiten gibt es denn, zusätzlich Verantwortung zu übernehmen, zusätzliche Qualifikationen zu übernehmen, deinen Umsatz zu steigern. Ist gar kein Problem, mehr zu verdienen. Hm. Oder die Wochenarbeitszeit auszubauen. Genau. Also es ist gar kein Ding. Ne?
Jetzt in den Praxen, die ihr so betreut oder Praxisgrößen ist ja ein bisschen unterschiedlich. Wer ist im Leitungsteam tätig? Also wer macht solche Gespräche?
Also wir betreuen ja durchaus sehr große und größere Praxen. Also im Schnitt sind die auf jeden Fall in dem Bereich 20 Mitarbeiter und nach oben offen.
Für andere wird auch so ein System vielleicht gar nicht so viel Sinn machen im Ersten. Ne? Manchmal denke ich, so ein System kann dann mehr Schwierigkeiten erzeugen, als dass es dann tatsächlich. Ja, siehst du genauso. Genau. Wer macht die Gespräche dann dort?
Ich würde schon denken, in 90% der Fällen ist das immer noch der Inhaber, die Inhaberin.
Mhm. Wobei auch da ist ja Bewegung drin. Also wir kommen so langsam mal zum Ende unseres Podcasts jetzt. Da würde ich ein Thema nochmal kurz streifen wollen und dann Vergütung in angestellten Leitungspositionen. Da weiß ich gar nicht, ob in eurer Studie da auch irgendwas ob da was drin war.
Ist ja dann ganz schwierig.
Ja.
Mhm. Ist natürlich Freestyle. Und wir haben Qualifikationen abgefragt und die einzige Ausnahme war die Praxismanagement, was keine offizielle Qualifikation ist.
Nee, und da geht es ja auch von bis, ne? Was ist echtes Praxis und leitendes Praxismanagement, ganz anders als, was weiß ich, Abrechnung plus und so, ne? Mhm.
Genau, also da kann aus der Studie kann man da nichts rauslesen und dann ist wieder eine Stelle, wo man den Markt trifft, weil oftmals ist es dann ja auch eher schon fast Richtung geschäftsführend und wenn ich jetzt dann aus anderen Branchen jemand hole, ein Personaler oder je nach Praxisgröße, ne, einen geschäftsführenden, einen kaufmännischen Geschäftsführer oder so, ja, dann geht es gar nicht darum, was man in Zahnarztpraxen bezahlt, sondern ist die Frage, was verdient er beim Automobilzulieferer oder bei der Bäckereikette heute?
Freestyle.
Genau,
und wenn dann Praxismanagement sich aufbaut, dann ist ja schon auch die Frage, was lässt man im klassischen Praxismanagement und was ist dann noch die Zusatzqualifikation, die gebraucht wird? Das sind dann eben Leute, da haben wir auch gute Erfahrungen mit, die dann aus anderen akademischen Ausbildungen kommen, Geisteswissenschaftler oder Bildungswissenschaften oder eben auch mal BWL mit Personalschwerpunkt. Jedenfalls schon so, dass da gar kein Abrechnungs-Know-how vorhanden ist, sondern dass es dort eben auch um andere Qualifikationen geht, die ja auch dann das Leitungsteam der großen Praxis oft sehr sinnvoll und segensreich ergänzen. Jetzt, das ist mir noch kurz wichtig, die Vergütung von Zahnärzten in Leitungspositionen, das ist die Frage, die uns auch immer wieder gestellt wird, die können wir auch mal eben hier schnell beantworten. Natürlich ist es so, wenn dann Zahnarzt, Zahnärztin angestellt tätig ist in Management, Führung, Personalgespräche und so weiter, darf das logischerweise nicht zu einem Gehaltsverlust führen im Vergleich zur kurativen Tätigkeit. Du nickst.
Ja, wir würden das dann gedanklich tatsächlich in zwei Bestandteile zerlegen. Ne?
Genau, nur schon so am Ende, dass also die Stunden für sowas nicht schlechter bezahlt sind als die am Stuhl. Ne? Also das am Ende will es ja dann auch keiner machen. Oder ich finde auch die Gleichwertigkeit der Aufgabe, die zeigt sich ja auch durch ein Gehalt. Finde ich schon auch wichtig, das so einzuordnen. Und ja, wir sehen, dass schon auch viele Angestellte, Zahnärzte, Zahnärztinnen Interesse haben an Anstellungen, also an leitenden Tätigkeiten. Und das jedenfalls ist eine Frage, die sich dann schon schnell stellt. Und ja, die darf dann so beantwortet werden. Wird nicht schlechter vergütet als die zahnärztliche Tätigkeit.
Absolut, ja. Ich meine, du kannst dich dann orientieren an Führungspositionen in anderen Betrieben und wir machen dann gedanklich, wie gesagt, über den Split, dass wir sagen, du bist jetzt nicht mehr 38 Stunden Behandler, sondern du bist 28 Stunden Behandler, dafür gibt es die Umsatzbeteiligung, wie auch immer, ne, das Fixgehalt, wie du als Zahnarzt hast, und für die Leitungsaufgaben gibt es für die 10 Stunden die Komponente, die dann fix ist und nichts mit deinem Umsatz zu tun hat und die dann absolut entsprechend vergütet sein muss, ja.
Ja. Kann man dann ja auch nochmal gucken, ob man das eventuell durch einen Bonus aufbaut oder so. Ne? Jedenfalls, dass es die Personen gibt, die an solchen Positionen Interesse haben, die Erfahrung hast du auch, ja?
Ja, schon, auf jeden Fall, ja. Zum Glück.
Ja, zum Glück, genau. Bin ich auch immer ganz, ganz dankbar für. Ja, dann lass uns mal langsam hier die Zielgerade in den Blick nehmen für diesen Podcast. Ja, wo du die Materie doch sehr tief durchdringst, was ist denn so deine Prognose, lieber Christian, für die Gehaltsentwicklung der Zukunft? Eben ist da mal schon so ein Satz aufgeleuchtet. Magst du uns da noch was sozusagen?
Ja, ich glaube, genau, über das, sagen wir mal, nicht zahnärztliche Personal, da würde ich schon davon ausgehen, dass wir weiterhin eine Bewegung nach oben sehen.
Ja.
Eine Dynamik, die sicherlich höher als Inflation ist, vielleicht nicht in jedem einzelnen Jahr. Ich glaube, wir haben jetzt gerade einen abkühlenden Arbeitsmarkt, aber das ist halt auch ein Berufsfeld, das nicht durchlässig ist. Also wir können nicht einfach Leute von Aldi jetzt in der Praxis anstellen, in der Assistenz. So. Das heißt, wir haben die Beschränkung vorne eigentlich beim Azubi. Und ich würde es wünschen, dass wir da einen Anstieg sehen, damit wir bessere Azubis in die Praxen holen können und vielleicht in zukünftigen Jahren dann auch gerne diese Gehälter bezahlen. Ja. Von daher, ich denke, die Dynamik wird da irgendwo im Bereich 3-5% irgendwie bleiben, wenn wir jetzt nicht Hyperinflation kriegen oder irgendwas, klar. Ne? Bei den Zahnärzten habe ich den Eindruck, dass wahrscheinlich durch die zunehmenden Fortbildungsangebote, Beratungsangebote, durch Podcasts wie deiner, glaube ich, schon die Transparenz in den Markt kommt, dass das Thema, was wir eingangs besprochen haben, dass vielleicht die Vergütung historisch etwas großzügig war und der Abstand zum Inhaber in Anbetracht des Risikos, in Anbetracht der Unternehmerbauchschmerzen, das rund um die Uhr an die Praxis denken, vielleicht oft nicht groß genug ist. Mhm. Und dieser Traum von, ich ziehe mich als Inhaber zurück und stelle mir jetzt ein paar angestellte Zahnärzte ein und dann läuft das genauso, der platzt ja dann auch, wenn die Personalkostenkennzahl zu hoch ist. Und ich denke schon, dass dieser Realitätssinn jetzt nach und nach einsinkt und dass wir da bei den Prozentzahlen eher ein Zurückkommen sehen. Ich höre die 30 auch bei weitem nicht mehr so oft wie früher. Ich höre jetzt eher mal so 26. Von daher denke ich, dass da auf jeden Fall eher eine Kopplung an die Leistung erbringt. Wie viel das jetzt im Prozent pro Jahr dann an Steigerung ist, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Das hängt dann davon ab, was die Zahnärzte eben an Umsatz erbringen. Aber die angestellten Zahnärzte haben natürlich den Vorteil, dass sie durch Punktwertsteigerung bei der BEMA und durch geschicktes Praxismanagement und Faktorenanpassung in der GOZ, gerade bei der Umsatzbeteiligung, ja sogar die Gehaltserhöhung jedes Jahr zum Stück weit schon von der Praxis und vom GKV-Versicherten geschenkt bekommen. Von
klar,
daher würde
das,
ich denken, ja, dass das etwas vielleicht etwas jetzt in die richtige Richtung sich dort bewegt.
Genau, ja. Ja, es ist komplexer, als wir uns alle das doch manchmal wünschen würden. Ne? Ja, wir Menschen mögen ja immer so, ne? Klare Ursache, klare Wirkung und was passiert, schön analysieren und auf Faktoren zurückführen können, die man dann jeweils beeinflussen kann. Und am Ende spielen da ja schon auch einfach ja, viele Aspekte eine Rolle. Und ich weiß schon, dass auch Gehälter teilweise, wo die Menschen wissen, sie würden in einer anderen Praxis unter Umständen auch noch ein paar Euros mehr bekommen, durchaus akzeptiert werden, weil sie auch zu schätzen wissen, was sie menschlich haben, was sie kulturell haben, was sie einfach so an jeden Tag auch geboten bekommen an Umfeld und auch an Vorleben jetzt seitens der Leitenden oder der Chefetage.
Total. Und ich glaube, das ist die gute Nachricht.
Ja.
Dass wir bei dem Thema, wenn wir jetzt sagen Fachkräftemangel, dann hat das immer sowas Externes und es passiert uns. Aber wir sehen, dass die Ergebnisse, die in den Praxen sich einstellen, beim Thema Fluktuation, beim Thema Krankenstand, beim Thema Vergütung, extrem unterschiedlich sind. Das heißt, es gibt Praxen, die das sehr gut gestalten, Praxen, die das sehr schlecht gestalten und Praxen, die das gar nicht gestalten. Und da ist ja eigentlich, ja, es ist nicht ganz trivial, aber das Gute ist doch, und da haben wir vielleicht jetzt ein paar Gedanken mitgegeben, es gibt ganz viele Dinge, die man in die richtige Richtung bewegen kann. Und wer hier zuhört, der ist, glaube ich, schon automatisch in der richtigen Gruppe. Und am Ende ist es auch so, die Praxen, die am Ende die höchste Effizienz haben und Patienten gut behandeln und gleichzeitig trotzdem gute Gewinne und Umsätze fahren, die werden auch höhere Gehälter bezahlen können als die anderen, die sich damit nicht beschäftigen. Und dann ist man auch auf der guten Seite. Also das macht mir eigentlich immer Hoffnung bei aller Komplexität.
Lieber Christian, das war so ein wunderbares Schlusswort jetzt hier mit schönen Sätzen. Deswegen würde ich das auch direkt jetzt mal so stehen lassen. Ich danke dir von Herzen nochmals für deine Ausführungen und für die vielen erhellenden Gedanken und bin mir sicher, dass die Menschen, die uns zuhören, auch viel für sich mitnehmen konnten. Vielen Dank an dich und ja, ich darf in Aussicht stellen, dass es auch nochmal einen weiteren Podcast mit Christian Brendel geben wird. Also bleibt gespannt. Vielen Dank für euer Zuhören und bis bald. Tschüss, Christian.
Danke, ciao.